Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das an. Ich möchte mit euch die nächsten Wochen, wenigstens wo ich da bin, mit euch über das Buch Ruth reden. Über die wunderbare Geschichte, die Gott uns da geschenkt hat. Und ich möchte euch einige Gründe geben, bevor ich einsteige in die Predigt, warum dieses 3000 Jahre alte Buch für uns wichtig ist. Warum ist das 3000 Jahre alte Buch Ruth auch noch heute für uns wichtig? Der erste Grund ist, es ist Gottes Wort. Ja, die ganze Schrift ist eingegeben vom Geist Gottes und nützlich zur Lehre und zur Erbauung. Und da schreibt Paulus schon für das Alte Testament. Deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir auch das Buch Ruth im Alten Testament nicht vernachlässigen, sondern dass wir uns zugucken können und uns auch dort auf die Suche nach Christus machen können. Das zweite ist, das Buch Ruth ist eine wunderbare Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau. Und ich weiß wenigstens, die Frauen, die mögen dann diese Schnulzenfilmchen mit diesen Liebesgeschichten. Und da haben wir genau sowas in der Bibel für euch Frauen. Und wir Männer müssen halt damit durch. So. Das Ruth-Buch zeigt uns auch wunderbare Bilder von wahrer Männlichkeit, ja, göttlicher Männlichkeit. Eine Männlichkeit, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Ja. Es zeigt uns aber auch ein Bild von Weiblichkeit, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Und gerade in unseren Zeiten, wo viele Menschen auf Identitätssuche sind, ja, was bedeutet es, ein wahrer Mann zu sein, oder was bedeutet es, ein Mann zu sein, und was bedeutet es, eine Frau zu sein, darauf will das Buch Ruth uns auch Antwort geben und uns auch zeigen, wie das aussehen kann und wie Gott sich das vorgestellt hat. Das Buch Ruth behandelt auch das Thema einer multikulturellen Gesellschaft und deren Herausforderungen. Ruth selbst ist eine Ausländerin, sie kommt aus Moab, heiratet dann einen Juden aus Judäa. Und da wird auch diese oder multikulturelle Spannung auch ein bisschen deutlich. Fünftens, das Buch Ruth ist ein Zeugnis von Menschen, die mit Gott lebten und dadurch letztendlich seine Souveränität, also seine Hoheit über die Geschichte der Welt und seine Weisheit und seine Treue an sich selbst erfahren konnten. Auch wenn sie schwere Zeiten erlebt haben, durften sie Gottes Segen erfahren und Gottes Treue in diesen schweren Zeiten. Und dabei stellt uns das Buch drei positive Hauptcharaktere vor. Zum einen ist das Naomi, Ruth und Boas. Und diese drei erfahren auf ganz besondere Weise Gottes Treue und Gottes Liebe und Gottes Nähe. Die anderen Charaktere in dem Buch sind eher blass. Orpa, der Herr so und so im Kapitel 4. Und andere, die erscheinen eher blass und sind uns hier ein Negativbeispiel. Sechstens, das Buch Ruth zeigt uns auf, dass auch wir in unserer dunkelsten Stunde wissen dürfen, dass Gott in unserer Geschichte mit uns am Werk ist. Wir dürfen wissen, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt. Und dass Gott alles tut und alles wirkt zu unserem Besten und zu seiner Herrlichkeit. Kurz zum Buch. Das Buch Ruth ist nach seinem Hauptcharakter benannt, Ruth. Das ist eher ungewöhnlich, weil Ruth ist ein moabitischer Name, ist kein jüdischer Name. Und damit hat seine Ausländerin auf den Buchtitel geschafft, oder es wurde ein Buch nach ihr genannt. Es gibt viele Spekulationen, was der Name Ruth bedeutet, aber es weiß keiner so genau. Deswegen lasse ich sie ja an dieser Stelle. Aber wir kommen nachher zu anderen Namen noch. Ruth ist eine moabitische Witwe, die dann mit ihrer verbitterten Schwiegermutter nach Judäa zieht, dort den jüdischen Unternehmer, sehr erfolgreichen Unternehmer Boas kennenlernt und dann heiratet. Und durch diese Heirat kommen natürlich auch dann Kinder. Und das erste Kind ist dann der Ur-Ur-Großvater von König David. Und quasi wird dadurch, durch diese Geschichte, wird halt deutlich, dass die Linie Davids und dann im Endeffekt auch die Linie Jesus bewahrt wird. Also Gott schreibt Heilsgeschichte mit dieser Frau. Das Platz in der Bibel des Buches Rut ist direkt nach Richter. Die Richterzeit war eine Zeit, wo es drunter und drüber ging. Es gab noch keinen König in Israel. Jeder tat, was er eigentlich dachte. Oder jeder dachte, was gut wäre. Also so wie heute eigentlich. Ja, jeder macht, was er will. Und genau zu dieser Zeit spielt das Buch Rut. Und diese Zeit war eine richtig schlimme Zeit. Ging es wirklich drunter und drüber. Ganzen Kriege und wurden jegliche Art von Geboten gebrochen. Das war alles in dieser Zeit. Und das Buch Rut ist quasi so ein Reinzoomen in diese Geschichte. Ja, wenn man das Buch der Richter sieht, dann sieht man nur Chaos und den ganzen Terror. Und dann das Buch Rut ist quasi so ein kleiner Ausschnitt in dieser Richterzeit, wo man sieht, wie Gott handelt, und ist einfach eine wunderbare Geschichte, wo wir sehen können, hier im Großen und Ganzen gibt es auch Kleinigkeiten, ja, wo Gott wirkt und wo Gott arbeitet. Wer von euch hat das Buch Rut schon mal gelesen? Traut euch, Hände hoch. Gut. Wisst ihr, wie lange es dauert, um das Buch Rut zu lesen? Was schätzt ihr? Halbe Stunde haben wir hier vorne. Ein langsamer Leser. Also mit der ganz normalen Lesegeschwindigkeit, ganz hier, weiß ich, 150 Worte oder sowas, in der Minute, braucht ihr 15 Minuten, um das Buch durchzulesen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr in der nächsten Zeit einfach euch Zeit nehmt, vielleicht heute nach dem Gottesdienst, ja, oder was weiß ich wann, und dass ihr euch das Buch gut einfach mal zugute führt, dass ihr euch das mal durchliest. Ja, ich möchte euch dazu ermutigen. Gut, das war kurz zur Einführung. Ich möchte jetzt mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier sind. Ich danke dir dafür, ja, dass wir zusammenkommen können, um ja dein Wort zu hören, dass wir lernen können aus deinem Wort, dass wir auf das lebendige Wort hören dürfen, Herr. Du weißt, hier ist keiner durch Zufall hier, sondern nur, weil du es wolltest, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns ja durch das Buch Rut, dass du uns dadurch erbaust, ermahnst, zurüstest zu dem, ja, was wir brauchen, Herr. Du siehst auch, dass wir auch schwere Themen ansprechen werden, auch Leid. Und ich bitte dich einfach, dass du uns da begleitest, dass du uns, ja, uns da gute Gedanken schenkst, dass du ja einfach dabei uns bist, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hier aufzeigst, wie groß deine Liebe für uns ist, wie groß deine Barmherzigkeit für uns ist, wie groß dein Handeln in unserem Leben ist anhand dieser Person, anhand dieser Geschichte, Herr. Ich bitte mich, gib mir die richtigen Worte. Gib du uns ein Herz, was offen ist für dein Reden. Schenk du uns offene Ohren. Zeig du uns deine Herrlichkeit, Herr. Sprich, o Herr. Amen. Wie gesagt, die Geschichte spielte in Tagen der Richter. Gott hat die Israeliten aus Ägypten in das gelobte Land geführt. Dort sollen sie nach Gottes Willen leben. Und dafür hat Gott ihnen Gebote gegeben. Und Gott setzt in dieser Zeit, das ist nach Josua, setzt der Richter ein. Und diese Richter sind diese politischen Führer in Judäa. Und im Buch der Richter sieht man immer wieder, dass das Volk der Israeliten eigentlich nicht immer Gott folgen, sondern die haben die Gebote, sondern folgen ihn nicht, sondern wollen von Gott nichts wissen. Und dann gibt es diesen Zyklus des Versagens. Ja? Zuerst sind sie mit Gott unterwegs, dann beten sie andere Götter an, laufen weg von Gott, dann zieht sich Gott zurück, andere Völker kommen rein nach Judäa, dann erleben die Juden ganz viel Leid und dann schreien sie wieder nach Gott und sagen, Herr, hilf uns. Und Gott holt dann Richter, die dann alles wieder in Ordnung bringen. Holt dann Richter, wie zum Beispiel den linkshändigen Killer oder Auftragskiller Ehud, ist der zweite Richter, der zum Beispiel den moabitischen König dann umbringt und dadurch dann wieder Frieden bringt und die anderen Völker in ihren Schranken zurückweisen. Und genauso in dieser Zeit befindet sich das Buch Rut. Lage ist, das Volk Gottes will wieder nichts von Gott wissen. Sie haben Gott vergessen oder beten andere Götter an. Und das in Bethlehem. Elimelech, der Mann, von dem wir gleich reden und hören werden, wohnt in Bethlehem. Und immer wenn Bethlehem aufkommt in der Bibel, dann kann bei uns hier so eine kleine Warnlampe angehen, dann ist es irgendwas Heilsgeschichtliches, dann ist es irgendwas Wichtiges. Ja? Bethlehem, Stadt, wo David herkommt, Bethlehem, dort, wo Jesus geboren wird. Und das Volk hat sich wieder gegen Gott gewandt und Gott zieht sich zurück. Und was passiert? Es passiert eine Hungersnot. Ist schon ganz schön witzig, oder eigentlich nicht witzig, aber ein bisschen schon, weil Bethlehem heißt eigentlich Brothaus. Und jetzt ist das Brothaus ohne Brot. Gott lässt den Regen zurück. Es gibt keinen Regen mehr. Und sie haben eine Hungersnot. Was jetzt passiert, Elimelech, der Vater der Familie, der Ehemann von Naomi, der Vater von Kilion und Mahlon, denkt sich, hier ist jetzt nichts zu essen, wir werden hier wahrscheinlich verhungern und sagt, gut, lass uns nach Moab ziehen. Genau. Hier ist Bethlehem und er macht sich auf und zieht nach Moab. Das sind ungefähr 50 bis 80 Kilometer, je nachdem, wo sie hingezogen sind. Und die Moabiter, das muss man dazu sagen, das ist ein Volk, was die Juden hasst und die Israeliten auch. Die waren ständig im Krieg. Und die Moabiter beteten den Kilmon an, einen anderen Gott, der Kindsopfer verlangt hat, auch im Tempel hatten die halt dann auch, sexuelle Handlungen da vollführt. Und die Juden fanden das total anstößig, was die Moabiter gemacht haben. Und das war eigentlich ein No-Go. Da ging niemand hin nach Moab. Moab war eigentlich ein Land, da sollte ein guter Jude überhaupt nicht hingehen. Aber Elimelech verspürt so einen starken Druck, nach Moab zu gehen, weil er halt aus ökonomischen Gründen dahin muss und macht sich mit seiner Familie auf, mit Kilion, mit Naomi und Mahlon nach Moab, um nicht zu sterben. Was macht Elimelech hier? Elimelech verlässt seine Gemeinde, verlässt seinen Hauskreis, verlässt seine gewohnte Umgebung, nimmt die Kinder aus der Sonntagsschule raus und zieht in ein anderes Land, wo es keine Gemeinde gibt, wo es keine Sonntagsschule gibt, wo es keinen Teamkreis gibt für seine Kinder. Er möchte seine Familie retten, aber er hat nur die ökonomischen Sachen im Blick, hat aber nicht die geistlichen Sachen im Blick. Und er verlässt Bethlehem, damit sie nicht sterben. Er will seine Familie vor dem Tod retten. Und das Ironische an der Geschichte ist, dass genau das passiert. Elimelech stirbt im Moab, obwohl er sein Leben retten wollte. Kilion stirbt, obwohl er sein Leben retten wollte. Mahlon stirbt, obwohl er sein Leben retten wollte. Übrigens, wenn ihr auf der Suche seid nach Namen für eure Kinder, dann nehmt nicht Kilion und Mahlon. Kilion heißt todkrank und Mahlon heißt fast tot. Ja? Das sind keine guten Namen für eure Kinder oder Enkel. Das sind manchmal so Dinge in der Bibel, da fragt man sich, warum haben die ihre Kinder so genannt? Oder wurde das nachträglich gemacht, um dann nochmal was zu zeigen? Was passiert in Moab? In Moab ziehen sie hin und sie suchen sich moabitische Frauen. Frauen, die Gott nicht kannten, die Gott nicht angebetet haben. Nicht christliche Frauen, nicht jüdische, Entschuldigung. Und sie waren 10 Jahre verheiratet. Und diesen 10 Jahren blieben sie kinderlos, hatten sie keine Kinder bekommen. Und die Kinderlosigkeit war damals für die Juden ganz schlimm, weil dieser dieser Segen, dieser Vermehrungssegen, der die Linie der Juden erhalten sollte, nicht fortbestehen konnte. Und für die frommen Juden war es damals ganz klar, wenn du keine Kinder kriegst, dann bist du von Gott verflucht. Das müsste man sicherlich mal differenzieren, aber so haben die das damals gesehen. Und nachdem Elimelech und die Söhne von Naomi gestorben sind, da hört Naomi auf einmal wieder, Gott hat sich seinem Volk zugewandt. Gott hat es in Bethlehem wieder regnen lassen. Gott hat die Hungersnot aufgelöst. Und deshalb macht sich Naomi wieder zurück auf den Weg nach Bethlehem. Und sie nimmt ihre Schwiegertöchter mit. Wenn die mal verheiratet waren, dann gehören die quasi zur Familie. Und deswegen folgen die Schwiegertöchter auch Naomi und gehen halt auch mit. Aber Naomi will sie wegschicken. Denn sie weiß, dass in Bethlehem nichts für sie hat. Dass Bethlehem, ja, dass die Bethlehemiten, die dort wohnen, nichts für Ausländer übrig haben. Doch beide Schwiegertöchter wollen bei Naomi bleiben, um mit nach Bethlehem zu gehen, zu ihrem Volk. Aber Naomi hat sich verändert. Die Umstände, die Naomi erlebt hat, ihr Leiden und dass der Mann gestorben ist und die Töchter, hat sie bitter gemacht. Und dies wird in diesen Worten deutlich. Aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinen Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim. Denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, ist es zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb, bis sie groß geworden sind, warten? Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Naomi ist total verbittert. Ihr Leid, das sie ertragen muss, dass ihr der Tod ihres Mannes, der Tod ihrer Söhne, dass sie keine Enkel hat, die ihren Namen weitertragen können, hat sie bitter gemacht. Ihre Familie ist ausgelöscht und wahrscheinlich wird ihre Familienname mit Naomi sterben. Ihre Zukunft sieht nicht rosig aus. Als Witwe ohne Sozialversicherung, ohne Verwandte, wird sie nach Bethlehem zurückkommen und in Armut leben, weil da keiner da ist, der sie versorgen wird. Die Witwen galten damals als die sozial Schwachen und die Rechtlosen in Israel. Naomi sieht noch mehr, sie hat schon so viel Leid und sieht noch mehr Leid auf sie zukommen. Und hier müsste man mal kurz über Leid reden und mal eine kleine Unterscheidung machen. Es gibt erstens Leid, das man sich selbst zugeführt hat, weil man halt unweise gehandelt hat. Ja, dieses, der Amerikaner würde sagen, dieses self-afflicted, dieses Leiden, das man durch unweise Handlungen halt selbst zugefügt hat. Zum Beispiel, wenn man bei IKEA einkaufen geht, und man kauft ein Bett, und dann hat man drei Pakete und da muss man ja immer die Nummern vergleichen, ob das auch stimmt. Und wenn man das nicht macht und nach Hause nimmt und alles auspackt und die Kartons zerreißt und die Einzelteile fliegen dann im Raum rum und man kriegt dann mit, dass es nicht passt und man die nachher wieder zusammensuchen muss und in die Kartons reintun muss und wieder nach IKEA fahren muss und die Sachen da abgibt, dann ist das Leid zum Beispiel, was man eigentlich über sich selbst gebracht hat. Kann schon mal vorkommen, auch Samstagabends. Aber Gott ist gut, ja. Bei IKEA kann man alles zurückgeben ohne Probleme. Man kriegt einen Hotdog und dann geht es wieder bergauf. Aber es gibt auch Leid, wo man den Grund für nicht weiß. Ja, beim IKEA-Beispiel, das ja rein fiktiv ist, ne? Beim IKEA-Beispiel, da wusste ich, bin schuld. Ich hätte gucken müssen, die Nummer vergleichen müssen, hätte die Kartons ordentlich aufreißen, vielleicht nicht alles auspacken müssen. Aber es gibt auch Leid, da kann man nichts für. Es gibt Leid, das kommt einfach über einen. Man weiß nicht, woher es kommt. Man hat da keinen Grund für. Und dieses Leid, das ist schon ein bisschen schwerer zu verstehen. Da knabbern wir ein bisschen mehr dran. Da kommen wir ans Zweifeln. Da kommen wir ans Überlegen, warum ist das so? Bei Mikäa weiß ich den Grund. Aber wenn Leid auf uns zukommt, ohne dass wir da wissen, warum es passiert, wird unser Glauben auch ziemlich stark herausgefordert. Naomi interpretiert das so, sie weiß den Grund für ihr Leiden. Der Grund für ihr Leiden ist Gott. Denn Gott hat sich gegen sie gestellt. Sie sagt, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Vers 13. Gott ist der Grund für ihr Leiden. Sie denkt, sie ist von Gott verflucht. Und sie will sich auch nicht, dass ihre Schwiegertöchter mit ihr kommen. Was für eine Frau. Sie denkt, Gott mag mich nicht. Gott mutet mir dieses Leiden zu und sie will ihre Schwiegertöchter schützen. Dann kommt nicht mit mir hier, wenn ihr mit mir zusammen seid, da kriegt ihr dann wahrscheinlich auch noch was ab von Gott. Und sie ist da sehr verbittert. Orpa versteht das. Hier, Gott, böse auf Naomi, dann ist er wahrscheinlich auch böse auf mich, wenn ich mit Naomi zusammen bin und macht sich auf die Socken und haut ab. Naomi ist alleine von Orpa verlassen und Orpa überlässt Naomi eigentlich ihren eigenen Schicksal. Orpa weiß auch, wenn sie mit nach Bethlehem kommt als Ausländerin und dort erstmal Sozialhilfe beantragen muss oder es gibt ja keine Sozialhilfe und sie weiß gar nicht, was los ist, sie kennt die Sprache nicht oder was weiß ich, da sieht die Aussicht nicht so rosig aus. Deswegen kann man das auch gut nachvollziehen, was Orpa hier macht. Doch Ruth macht das nicht. Trotz der nicht so ganz rosigen Aussichten bleibt sie Naomi treu. Und sie sagt hier etwas Bemerkenswertes zu Naomi. Naomi, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Wer von euch würde diese Worte sagen, wenn er mit einer alten, verbitterten Frau unterwegs wäre, auf dem Weg ins Ausland, wo man keinen kennt, wo wahrscheinlich die Leute einen hassen, wo man keine soziale Absicherung hat, wo man eigentlich der Armut entgegentritt, wo man hinkommt, wo ein Gott ist, den man nicht kennt. Und das ist nicht nur eben hier, wir reisen nach Judäa und gucken uns das mal ein bisschen an und nach ein paar Jahren, wer weiß, ob es mir uns gefällt, ziehe ich wieder zurück, weil ich habe immer noch die Option zurück nach Moab, das sind 80 Kilometer, da schaffe ich so ein paar Tage. Dann miete ich mir einen Esel und hau ab. Nein. Ruth macht hier den Deckel zu. Sie sagt, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Wo du begraben bist, da werde auch ich begraben. Was sie hier macht, sie schwört hier eine Bundestreue quasi. Ja, Das ist eine Liebe, die sie für Naomi hat. Ja, sie bleibt ganz bei Naomi und hat eine unheimliche Liebe für Naomi und ist Naomi unheimlich treu. Und sie will nicht nur Naomi treu sein, sondern auch Gott. Was noch bemerkenswert ist, dass sie hier an den Gott der Juden glauben will. Und nicht an Chemosh. Wir wissen nicht genau, wann sie sich bekehrt hat, ob das in den 10 Jahren ist oder ob das jetzt auf dem Weg nach Judäa ist. Aber sie hat ein Bekehrungserlebnis. Sie hat Gott getroffen. Sie hat sich hier bekehrt und will jetzt Gott anbeten. Und wie ernst es Ruth ist, bezeugt dieser Schwur am Ende des Versprechens, den sie vor Gott leistet. Der Herr, also Jahwe, tu mir dies und das. Was für eine mutige Frau. Was für eine edle Frau, die trotz im Angesicht dieser Gefahr und dieses Verlassenseins und der Armut Naomi und Gott treu bleibt. Sie scheut nicht die Gefahr. Sie scheut nicht die Zukunft. Sie bekommt nicht gleich Panik, wenn man Angst hat, dass Ikea die Sachen nicht zurücknimmt. Diese Frau, das erinnert mich an diese Frau aus Sprüche 31, 25. Dort steht, Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Und ich denke, das ist was wir von Ruth lernen können. Mutig und hoffnungsvoll auf Gott zu vertrauen. Und auch in unseren dunklen Zeiten. Ruth steht Naomi treu zur Seite, obwohl Naomi momentan nicht gerade die angenehmste Person ist. Doch sie bleibt ihrer Schwiegermutter treu. Und sie übernimmt Verantwortung für sie. Diese Treue Naomis, die trotz angesichts schlimmer Dinge, die eventuell kommen können, da gezeigt wird. Das ist diese Bundestreue, die Gott für uns hat. Das ist diese Bundestreue, die wir zu Gott haben sollen. Diese Treue, diese Liebe. Und Ruth ist hier ein Beispiel für uns und für damals für die Juden, für diese Bundestreue. Dass man auf Sachen verzichten kann, dass man auch auf Sachen, die einem wichtig sind, wie ein schönes Leben hier, dass man trotzdem Gott treu bleibt und bei Gott sein will, dass man alles da tut, um bei Gott zu sein. Naomi ist so verbittert und gefangen in ihrem Leiden, dass sie überhaupt nicht mehr das Positive in ihrem Leben sieht. Sie ist blind für das freundliche und treue Wirken Gottes. Und das ist das Problem, was wir Menschen haben. Wenn wir bitter sind, wenn wir im Leiden sind, dann sehen wir gar nicht mehr das Positive in unserem Leben. Dann sehen wir gar nicht mehr das Tolle, was Gott in unserem Leben wirkt. Dann drehen wir uns nur um uns selbst und sind am Rumweinen und am Rumheulen und bemitleiden uns selbst. Und das hat auch seine Berechtigung. Aber dieses Buch will uns auch zeigen, in all dem Leid, schaut nach Gott, was Gott uns zeigt, was Gott macht, wie Gott wirkt. Naomi sieht nicht das positive Wirken Gottes. Was hat Gott gemacht? Er hat die Hungersnot beendet in Bethlehem. Er hat ihr die Möglichkeit gegeben, wieder heimzukehren. Zweitens, Naomi erinnert sich ja auch nicht an ihre Verwandten in Bethlehem, die sie vielleicht unterstützen können. Drittens, sie sieht nicht, und das ist das, was das Tragische an der ganzen Geschichte, was sie hier übersieht, sie sieht nicht, dass Gott ihr Ruth an die Seite gestellt hat. Was für eine Frau. Dass Gott ihr diese tolle Frau an die Seite gestellt hat, die bei ihr sein will, die ihr Treue geschworen hat und die ihr Leiden mitträgt. Naomi sieht an dieser Stelle nicht Gottes Güte, sondern nur ihr Leiden. Und wie ist es bei uns? Achten wir auf Gottes Güte in unserem Leiden? Suchen wir Gottes Güte und Gottes Handeln in unserem Leben oder verschließen wir daraufhin nur die Augen? Dieses Buch will uns die Augen öffnen für Gottes gutes Wirken in unserem Leben, für Gottes Treue und Liebe in den dunkelsten Zeiten. Und deshalb ist dieses Buch Ruth für mich so ein kleines Hoffnungsbuch. Ja? Es ist ein Buch, was uns Hoffnung schenken will im Leid, was uns die Augen öffnen will. Wir dürfen wissen, Gott ist treu und Gott wird sich uns annehmen. ganze Dorf läuft auf Naomi zu und begrüßt sie. Es war ihr bestimmt peinlich, ja? Wenn man auszieht, weil man sagt, hier, bei euch ist schlecht. Es wäre so, als wenn Marco sagt, hier, die Geschäfte sind schlecht, ja? Und zieht dann aus und geht irgendwo anders hin, nach Langenaubach, ja? Und kommt dann nach 10 Jahren wieder, pleite. Das kann ganz schön peinlich sein. Und bei Naomi war es auch so, voll bin ich ausgezogen, leer komme ich zurück. Ihre Männer sind tot, ihr Mann und ihre Kinder. Und dann kommt sie noch mit so einer Ausländerin wieder, mit meiner Moabiterin. Naomi ist total frustriert, von Unglück geschlagen und lässt sich die Bittere nennen, Mara. Und hier ist vielleicht wichtig, wenn wir nochmal einen Blick auf das Gottesbild Naomi schauen. Und ich denke, dass wir hier trotz diesen allen Bitterkeit und trotz diesen Leidens auch uns mal kurz angucken sollten, was wir von Naomi hier lernen können über ihr Gottesbild. Trotzdem, dass Naomi total frustriert ist mit Gott, hält sie erstens an Gott fest. Oft ist es ja so, dass man in Leiden schnell der Gedanke aufkommt, dass es keinen Gott gibt oder Gott ist, ich will mit Gott nichts zu tun haben oder man wendet sich von Gott ab. Doch für Naomi ist klar, dass es einen Gott gibt, der souverän handelt und dass er auch ihr dieses Leid einfach zumutet. Gott lässt dieses Leid für Naomi zu. Und das ist schon eine ziemliche Zumutung für unser Gottesbild, dass Gott Leiden zulässt. Dieses Gottesbild passt uns manchmal gar nicht. Wir haben lieber diesen lieben Gott, der alles für uns tut und er ist immer lieb, wenn wir alles haben, wenn alles passt, wenn wir gesund sind. Aber wenn wir auf einmal nicht gesund sind und krank sind oder nicht das haben, was wir wollen, auf einmal passt uns dieser Gott nicht. Doch was für eine Alternative hätten wir? Was wäre denn die Alternative, wenn es nicht Gott wäre, der auch souverän negative Umstände zulassen würde? Gott wäre dann nicht der alles unter Kontrolle hätte, der Allmächtige. Andere Mächte würden dann Gott auf der Nase rumtanzen. Und wäre dann Gott überhaupt Gott? Nein, es gibt keine größere Macht als Gott. Und Gott lässt Leid zu, weil er einen Plan damit hat. Einen Plan, der ihn verherrlicht und uns zu unserem Besten und es uns zu unserem Besten ist. Ich will euch kurze Beispiele geben. Erstens Josef aus der Bibel im Alten Testament. Erst sah es so aus, als wenn Gott ihn verlassen hätte. Alle Welt hätte sich gegen ihn verschworen. Gott hätte ihn verlassen. Und doch hatte Gott einen wunderbaren Plan mit Josef. Er sorgte dafür, dass Volk Israel gerettet wurde. Er sorgte dafür, dass der Messias, dass die Linie des Messias erhalten blieb durch die Juden. Er sorgte dafür, dass der Segen Gottes, ja, durch die Juden weitergeht. Und Josef selbst zieht einen Schlussstrich in seiner Lebensgeschichte in 1. Mose 50, Vers 20. Er schreibt sagt zu seinen Brüdern: Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinzuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu halten. In der Zeit, wo Josef verkauft wurde, in der Sklaverei war, wo es ihm nicht gut ging, wo er im Gefängnis war, da hatte er vielleicht Gottes Plan nicht erkannt, aber am Ende der Geschichte erkannte er Gottes Plan. Und er wusste, Gott hat das so gemacht, weil es gut ist für mich und weil es gut ist für ihn und gut ist für andere. Zweites Beispiel, Jesus. Gott ließ Jesus leiden, damit wir gerettet werden und Gott verherrlicht wird. Weil wir von Gott nichts wissen wollten. Deshalb musste Jesus am Kreuz leiden, damit wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Und das Leiden Jesus Christus ist der ultimative Beweis, dass Gott Leiden zulässt und auch zumutet für seinen guten Plan und zu unserem Besten. Naomi kann dies in ihrem Leiden vielleicht noch nicht erkennen. Aber dies wird sich in den nächsten Kapiteln ändern. Ich möchte am Schluss euch noch drei Dinge mitgeben, die wir heute im Buch Ruth lernen dürfen, die wir mitnehmen dürfen. Erstens, Gott ist souverän. Naomi hat recht, und wir sollten ihr glauben. Gott ist souverän. Er regiert die Welt nach seinem Willen. Nichts passiert ohne seinen Willen. Jesus sagt ja selbst, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater? Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Es ist einfach schön zu wissen, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass nichts passiert, ohne dass Gott davon weiß oder dass Gott das nicht unter Kontrolle hat. Zweitens, Gott ist treu und wirkt zu unserem Besten. Naomi glaubt, dass ihr Leiden Folge des Ungehorsams Gottes gegenüber ist. Aber hier schweigt das Buch Ruth und wir sollten es an dieser Stelle auch sein lassen. Leiden hat viele Ursachen und Folgen. Manchmal ist das persönliche Sünde, aber auch nicht immer. Manchmal leiden wir einfach, weil wir Menschen sind und in dieser Welt leben. Gott ist treu und darauf können wir uns verlassen. Drittens, wir können Ruths Hingabe und Mut, von Ruth können wir hier lernen. Ruth ist hier uns ein Beispiel vorbildlicher Nächstenliebe. Sie lebt das Credo Gottes, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auch in Angesicht dunkler Zeiten, auch in Zeiten, wo man vielleicht Abstriche ziehen muss, wo die Zukunft nicht so rosig aussieht, wo man vielleicht sogar Nachteile erleidet. Aber sie bleibt treu. Und damit wird sie für uns zu einem ermutigen und hingebungsvollen Beispiel einer tollen Frau. Und ich wünsche mir und dir, dass wir diese drei Wahrheiten in unserer Situation verinnerlichen und dass wir dies für uns erkennen und dass Gott uns das schenkt. Ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir für das Buch Ruth. Ich danke dir, dass du ja so tolle Frauen und uns da und Männer uns zeigst, von denen wir lernen dürfen. Ich danke dir, dass Ruth uns auch ein Beispiel ist, dass man sich auch, wenn man dich nicht kennt, sich zu dir bekehren kann, dass man zu dir kommen kann. Dass es nie zu spät ist, ja, dir nachzufolgen. Dass sie ein Beispiel ist, ja, von Treue. Wie treu ist diese Frau? Und ich danke dir einfach dafür, dass du uns diese treue Frau in der Bibel zeigst, sodass wir von ihr lernen können. Ich danke dir, dass du einfach souverän bist und alles in deiner Hand hältst und dass du, ja, ein guter Gott bist, der nichts Böses für uns will, der für uns nur das Beste will. Und das ist manchmal schwer zu verstehen und manchmal auch schwer zu glauben, Herr. Ich bitte dich einfach, dass du diese Wahrheit, dass du eine unendliche Liebe für uns hast, dass du diese Wahrheit tief in unsere Herzen einpflanzt und wachsen lässt, sodass wir dir einfach da vertrauen können, auch in Zeiten, wo es uns richtig schlecht geht, wo wir leiden. Herr, schenke du uns dies. Herr, ich danke dir für deinen Sohn, den du am Kreuz von Golgatha ja leiden lassen hast, damit wir gerettet werden, damit wir gelöst werden, damit wir ja eine Beziehung zu dir haben dürfen, dass du alles gegeben hast, um uns zu retten, Herr. Ich danke dir, dass du so treu zu uns bist, obwohl wir so untreu sind. Und dass du alles getan hast, dass alles von dir ausging, dass du den ersten Schritt gemacht hast in unsere Richtung. Und dass du uns auch hinterherläufst und wir weglaufen vor dir. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt. Amen.